Ich lese jetzt eine Geschichte dazu aus der Bibel. Bitte steht dazu auf für das Wort Gottes. Ich lese aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16, aus der Übersetzung Gute Nachricht. Adam schlief mit seiner Frau Eva, und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte: Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain vor seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn: Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel: Komm und sieh dir einmal meine Felder an. Als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Weh, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt. Deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde herumirren. Kain sagte zum Herrn: Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete: Nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Lande Not. Ich bete noch und, Herr, das ist eine wirklich schwierige Geschichte. Das waren noch ganz andere Zeiten, aus den Anfängen der Erde, aus den Anfängen der Menschheit, die ersten Menschen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Geschichte richtig zu verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du Jonathan lenkst und leitest, ihn füllst mit deinem Geist, damit er uns sagen kann, was du uns sagen willst. Amen.
Kann man sich an Erntedank so eine Geschichte antun? Wollen wir uns nicht einfach mal auf das Gute konzentrieren, auf das Schöne? Ich fand das total bewegend, was ihr vorhin gesagt habt. Das ist toll, dass wir das Gute auch mal aussprechen, mal benennen, was da alles Gott uns geschenkt hat. Aber das andere gehört ja auch zum Leben. Es gibt ja immer dieses Kontrastprogramm in diesem Leben. Es gibt auch das Schwere, das Schlimme. Und diese Geschichte ist schlimm. Ein Mord, ein Brudermord. Unsere Medien heute würden sagen, ein Familiendrama. Letztlich Adam und Eva verlieren gleich 2 Söhne auf diese Weise. Der eine ist tot, der andere muss deswegen fliehen. Und ja. Und wenn sowas ist, sowas Schreckliches, dann stellen wir sofort die Schuldfrage. Wer ist denn schuld? Ja klar, irgendwie Kain ist erstmal schuld. Aber ist Gott nicht irgendwie auch schuld? Hat Gott den armen Kain nicht irgendwie provoziert? Dadurch, dass er so einfach sein Opfer ablehnt, hätte da Gott nicht ein bisschen sensibler sein können? Das sind so Gedanken, die wir Erwachsenen sofort in uns tragen. Ich habe gestern mal als Kontrastprogramm die Geschichte mit meiner Tochter gelesen. Sie hat eine Kinderbibel, wo auch solche Geschichten schon drinstehen. Und ich habe sie gefragt, Mensch, was ist das denn für eine Geschichte? Sie sagt, ja, das ist eine schreckliche Geschichte. Habe ich sie gefragt, wofür, für wen war es denn am schrecklichsten, diese Geschichte? Sie hat geantwortet, für Gott. Ja, weil Gott ja beide lieb hat, den Kain und auch den Abel. Und ich denke, da hat sie viel getroffen, was hier eigentlich abgeht. Ich lade euch ein, dass wir diese schwierige Geschichte mal anschauen und so drei Fragen uns stellen. Erstens, was passiert hier eigentlich genau in dieser Geschichte? Und warum passiert's? Zweitens, was will Gott uns mit dieser Geschichte sagen? Warum steht das in der Bibel? Und drittens, was machen wir mit dem, was Gott uns da sagt? Lass uns mal genauer hinschauen, was da eigentlich passiert. Ja klar, Kain und Abel sind Brüder. Der eine ist der Ältere, Kain, der andere ist der Jüngere, Abel, na klar. Aber da ist noch mehr. Kain ist der Erstgeborene. Und das war damals total wichtig. Wir versuchen Eltern so unsere Kinder gleich zu behandeln. Dass es keinen Unterschied macht, wer der Ältere, wer der Jüngere ist, gelingt uns nicht immer. Aber damals war das richtige große Sache, Erstgeborener, der steht über den anderen Kindern. Der erbt auch viel mehr. Der ist einfach was ganz anderes. Und wir sehen das in diesem Text, bei der Geburt von Kain, da jubelt Eva, sagt, Gott hat mir einen Mann geschenkt. Er hätte sie auch ans Mikrofon gegangen, er hat mir einen Sohn geschenkt. Und bei Abel, ach ja, der ist auch noch geboren worden, ne? Unterschied. Und auch die Berufe sind ja unterschiedlich. Der erstgeborene Kain, der wird Bauer. Das heißt, der nimmt sich das fruchtbare Land, um das es ja auch viel geht in der Geschichte. Der nimmt das für sich. Und was bleibt für Abel? Ja, der bleibt auf den nicht so fruchtbaren Gebieten und ist da Hirte. Auch wieder ein Unterschied. Der eine hat viel mehr, ist reicher, der andere ist ärmer. Ja, und dann feiern beide Erntedank. Und Gott reagiert so unterschiedlich auf diese Opfer. Aber ich sage euch, es gibt einen Grund dafür, dass Gott unterschiedlich reagiert. Die Opfer sind nämlich unterschiedlich. Und es geht nicht darum, dass Gott irgendwie Fleisch mehr mag als Feldfrüchte. Nee, darum geht's nicht. Wenn man genau hinschaut in den Text, es steht, Kain bringt Gott ein Opfer von den Früchten. Abel macht das auch. Und er bringt ein Opfer von den besten der erstgeborenen Lämmer. Das ist ein Unterschied. Wie sie das Opfer bringen. Wir wissen schon, Erstgeboren ist wichtig damals. Abel nimmt das Beste, was er hat, die erstgeborenen Lämmer, und da sucht er sich wieder die Besten aus und sagt, für meinen Gott ist das Beste gut genug, das will ich ihm geben, weil er mir alles gibt. Kain hätte das auch machen können. Er hätte auch die ersten Früchte, die größten Früchte, die schönsten Früchte nehmen können und sagen, das gebe ich meinem Gott, weil er mir alles gegeben hat. Aber er tut das offensichtlich nicht. Und das ist so dieses Kontrast in dieser Geschichte. Der Abel, der steht unter Kain, ist weniger wichtig, weniger wert, hat auch weniger. Und trotzdem ist er zufrieden mit seinem Leben und Gott dankbar und zeigt es mit seinem Opfer. Und bei Kain ist es genau andersrum. Er steht über Abel. Er hat viel mehr. Hätte auch viel mehr Grund zum Danken, könnte man sagen. Aber er ist Gott nicht dankbar. Warum? Was ist da los? Und warum trifft das den Kain so hart, dass Gott sein Opfer nicht gut findet? Im Text steht da, dass der Kain richtig zornig wurde. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr richtig zornig werdet. Dann hat das einen Grund. Dann ist da in uns was angepiekst worden, was schwierig ist. Ob aus Versehen oder absichtlich durch jemand anders, da wird was angepiekst und dann kommt da dieser Ärger, der Zorn. Was ist das bei Kain? Wir sehen auf jeden Fall in der ganzen weiteren Geschichte, dass dieser Kain zu Gott eine ganz schön große Distanz hatte. Gott redet mit ihm. Hallo, Gott redet mit, gibt ihm eine Privataudienz. Gott spiegelt dem Kain. Schau mal, was da in dir gerade abgeht. Da steigt der Zorn in dir hoch. Achtung, pass auf, was du jetzt tust. Lass dich nicht hinreißen. Und wie reagiert Kain? Ja, antwortet Gott gar nicht. Er ignoriert das völlig und macht genau das, wovor ihn Gott gerade gewarnt hat. Er holt sich seinen Bruder, komm, ich zeig dir mal was Schönes. Dann schlägt er ihn tot. Und dann später wieder, Gott geht ihm wieder hinterher, dem Kain. Aber im Grunde genommen will der Kain gar nicht bei Gott sein. Er will es gar nicht. Er läuft ständig vor Gott weg. Was ist da los? Ich würde sagen, dieser Kain, der war nicht nur ein bisschen distanziert gegenüber Gott. Er war verbittert. Er war schon die ganze Zeit bitter gegenüber Gott. Und er war unzufrieden mit seinem Leben. Er hatte trotz all dem vielen, was er hatte, diesen Eindruck, er kommt zu kurz. Ich komme zu kurz. Vielleicht sticht mich der Abel irgendwie mal aus. Vielleicht übertrifft er mich mal. Ich habe zu wenig. Gott gibt mir zu wenig. Und dann, als das passiert, dass Gott Abels Opfer besser findet, da eskaliert das. Da wird diese kalte Bitterkeit, diese Verbitterung zum heißen Zorn, zum heißen, tödlichen Zorn. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Was will Gott uns damit sagen? Ich würde sagen, Gott zeigt uns hier, wie es in uns Menschen aussieht. Gott zeigt uns, was in uns passiert, was in uns passieren kann. Er warnt uns davor, dass kalte Bitterkeit ganz schön schnell zu was sehr Heißem, was Tödlichem werden kann. Und ich würde sagen, Gott gibt uns in dieser Geschichte einen Spiegel. Ihr wisst, wofür ein Spiegel gut ist. Ich schaue immer wieder mal in den Spiegel, viel zu wenig, aber zumindest sonntags morgens tue ich es auf jeden Fall. Ist der Kragen nicht irgendwie aufgestellt? Ist der Knopf schön offen? Das fühlt man immerhin. Ja, man muss gucken, dass das irgendwie alles so passt. Der Spiegel hilft einem, das zu sehen. Was ist da eigentlich? Und ich würde sagen, mit dieser Geschichte gibt Gott uns einen Spiegel, dass wir uns selbst anschauen können, unser Leben, wo jeder sich persönlich prüfen kann. Wie ist es eigentlich bei mir? In wem spiegel ich mich? Spiegel ich mich in Abel? Oder spiegel ich mich in Kain? In wem sehe ich was von mir, von dem, wie ich gerade so lebe, so drauf bin? Und diese Frage möchte ich dir und mir ganz persönlich mal stellen. Wie siehst du dich? Wie siehst du dich? Wie siehst du dein Leben? Wie siehst du deinen Schöpfer? Siehst du dich in dein Leben so wie Abel? Siehst du dich so wie Abel, dass du zufrieden bist mit deinem Leben? Dass du sagst, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ja, es hat nicht alles so geklappt, wie ich vielleicht gedacht habe. Ja, aber es ist gut, wie es ist. Es ist gut geworden, Gott hat es gut gemacht. Ich bin zufrieden. Ich bin Gott dankbar. Und ja, ich danke Gott. Ich bin nicht nur irgendwie dankbar, ich sage ihm das auch. Ich sage ihm das gerne. Ich weiß, dass ich reich beschenkt bin und dass ich auch in Zukunft versorgt werde von meinem Gott und Schöpfer. Siehst du dich so wie Abel? Oder siehst du dich eher oder auch manchmal so wie Kain? Dass du auf dein Leben schaust und unzufrieden bist. Dass das so eine Unzufriedenheit in dir aufsteigt. Und du sagst, ich bin eigentlich zu kurz gekommen. Mich hat Gott vergessen. Mit mir hat es Gott nicht gut gemeint. Ich bin übergangen worden. Ich habe zu wenig. Ich muss hart arbeiten, aber es ist immer zu wenig. Dankst du Gott nur halbherzig? Oder willst du ihm vielleicht sogar gar nicht danken? Ich weiß, das sind schwierige Fragen. Aber lass uns wirklich mal in diesen Spiegel schauen. Prüf dich selber, wo siehst du was von dir? Wo siehst du was von Abel? Wo siehst du was von Kain? Ja, natürlich ist es so, wir alle haben gewisse Dinge in unserem Leben, die wir gerne ändern würden. Das ist klar. Und das meine ich ja auch gar nicht. Wir als Familie zum Beispiel, wir hätten gerne, dass wir für unsere kleine Tochter rechtzeitig einen Kindergartenplatz bekommen. Sieht gerade nicht so aus, dass es so wird. Und wir beten drum, wir tun auch was, klopfen da an, geht da irgendwie was doch möglich, wird da was möglich. Natürlich dürfen wir das. Natürlich gibt es auch Sachen, die sind richtig ungerecht. Und da darf man was sagen, da darf man auch was tun, das ist klar. Und doch bleibt die Frage, wie sagen wir was? Wie tun wir da was? Wie beten wir da? Beten wir als grundsätzlich zufriedener und dankender? Oder beten wir als unzufriedener, als undankbarer? Wie siehst du dich und dein Leben? Wie siehst du dich, wenn du in diesen Spiegel schaust? Und die dritte Frage, was machen wir mit dem, was wir da in uns sehen? Ich meine, wir haben heute ganz viel gehört, wo Leute ja, sich so ein Stück weit so sehen wie Abel. Das ist super. Wo Leute richtig sagen, ich bin so dankbar für das. Und ich möchte diesen Dank heute teilen und ich tue es auch sonst. Das ist klasse. Genauso soll es sein. Das ist gut. Bring Gott diesen Dank. Sag ihm Gott das. Und freu dich an dem Guten, was er dir schenkt. Und ich kenne so Menschen, das beeindruckt mich zutiefst, diese Zufriedenheit, diese Dankbarkeit geradezu ausatmen. Ne? Man spürt das so, wenn man bei denen ist. Das strömt so raus. Wie bei anderen Leuten andere Sachen. Da strömt gerade diese Dankbarkeit, diese Zufriedenheit aus. Ein Schorze, der ständig sagt, der Herr hat alles wohl gemacht. Und er das so meint. Super. Aber dann ist ja auch das andere da, ne? Vielleicht geht es dir so wie mir und du siehst dich auch immer wieder so wie Kain. Da steigt immer wieder so eine Unzufriedenheit auf. Eine tiefe Unzufriedenheit, die dich da so überfällt in manchen Situationen. Und du merkst, du vergisst manchmal Gott zu danken, sogar ziemlich lange. Und du willst es manchmal auch gar nicht. Was machen wir damit, mit dieser Seite in unserem Leben? Wir könnten sagen, Mensch, es ist doch gar nicht so schlimm. Unzufrieden sein, undankbar sein, ist doch kein großes Problem. Denn erstens habe ich es ja wirklich gerade schwer, glaube ich dir, kann sein. Und zweitens bin ich einfach so ein bisschen ein mürrischer Typ. Ich bin einfach so ein bisschen eher unzufrieden, undankbar. Das ist halt so. Und solange ich niemanden umbringe, solange ich nicht die Ehe breche, solange ich nicht gewalttätig werde, solange ich Gutes tue in der Gemeinde und anderswo, ist doch alles okay, oder? Ja, es ist gut, wenn du Gutes tust. Das ist super. Und es ist gut, wenn du diese schlechten Dinge nicht tust. Wir wissen alle, dass Mord, Ehebruch, Gewalt, Hass, dass das schlechte Dinge sind. Das sind sozusagen heiße Sünden. Sünden mit ganz heißen, heftigen Emotionen verbunden. Aber die Bibel warnt uns auch vor den anderen Sünden. Vor den kalten Sünden, den innerlichen Sünden. Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Neid, Gleichgültigkeit. Das sind so innere Sachen, das sind kalte Sünden. Aber sie sind auch wichtig in der Bibel. Und Gott warnt uns davor, weil er sagt, erstens, aus diesen kalten Sünden wachsen die anderen heißen Sünden raus. Wo die heiße Sünde ist, da war vorher eine kalte. Und Gott sagt sogar, diese kalten Sünden sind eigentlich unser Hauptproblem. Im Römerbrief, da beschreibt Paulus mal, was eigentlich das Problem von allen Menschen ist. Von uns allen. Nicht nur von denen da irgendwo oder hier oder dem oder der oder so. Nein, von uns allen. Und da schreibt Paulus, was verletzt Gott am meisten? Römer 1, Vers 12. Sie, die Menschen, haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Das, sagt Paulus, ist der eigentliche Kern. Und alles andere kommt da noch oben drauf. Unmoral, was auch immer, heiße Sünden. Das ist der Kern von allem. Da geht's los. Unsere Undankbarkeit, die trifft Gott persönlich. Warum? Eben weil er der gute Schöpfer ist. Weil er der gute Schöpfer ist, von dem alles kommt. Er hat das Universum gemacht. Er hat alles so fein säuberlich geordnet, sortiert. Lesen wir im Schöpfungsbericht. Und die Wissenschaft forscht dem nach und erkennt immer mehr, wie genau das alles geordnet ist, damit es hier überhaupt Leben geben kann. Ein klein bisschen anders. Und wir würden entweder schon lange verbrannt sein oder verstrahlt sein und was auch immer. Alles haargenau geordnet, damit es Leben gibt, damit es Leben geben kann. Und Gott sagt in der Bibel, und das alles habe ich für euch gemacht. Er sagt zu Adam und Eva, es gibt den einen verbotenen Baum, ja, aber es gibt Millionen anderer Bäume und von denen dürft und sollt ihr essen. Ihr sollt es nehmen, es genießen. Ihr sollt es einander geben, miteinander teilen. Und ihr sollt mir Danke sagen dafür. Bis heute ist es so, genau wie damals, dass wir leben von Gottes Güte und Großzügigkeit. Dass er als der gute Schöpfer das Leben schafft, es erhält für das ganze Universum und für dich persönlich. Gott wollte, dass es dich gibt. Gott hat dir das Leben geschenkt. Gott hat es dir schon ganz oft erhalten. Es hätte so leicht passieren können und wir wären nicht hier heute. Gott hat es dir geschenkt, Gott hat es dir bewahrt. Gott schenkt dir so viel Gutes. Ich nehme einen ganz materiellen Vergleich für unsere Situation. Ihr kennt vielleicht den Länderfinanzausgleich in Deutschland. Das ist so eine Einrichtung, dass reichere Bundesländern den ärmeren Bundesländern was abgeben von dem, was sie mehr haben. Und dann gibt es vor allem in Süddeutschland die Geberländer, die eben geben. Und dann gibt es einige andere Länder, die was nehmen. Die Geberländer regen sich regelmäßig darüber auf, dass sie ja zu viel geben und zu wenig bekommen und so weiter. Geht das immer hin und her, wird diskutiert. Und wir machen das ja manchmal auch so. Wir sehen uns oft als Geber. Mensch, in dieser Beziehung, da gebe ich viel mehr, als ich bekomme. Das ist ja unfair, ungerecht. Mag sein. Aber nicht vergessen, in der Beziehung zu Gott bist du immer ein Nehmer. Wir alle nehmen. Wir alle sind Nehmer. Wir alle leben von Gottes Großzügigkeit und Güte, mit der er uns jeden Tag beschenkt. Alles, wirklich alles kommt von ihm. Und deswegen ist es so ein dickes Ding, wenn wir undankbar sind. Wenn wir das ignorieren, dass es von Gott kommt und sagen, ach, es ist einfach so, oder ich habe es mir selber erarbeitet, was ich habe. Ist alles meins, gehört alles mir. Das ist im Grunde genommen Diebstahl. Plagiat. Wir klauen Gott was, was er uns anvertraut hat und sagen, es ist unsers. Und wenn wir undankbar sind, machen wir das Zweite auch noch. Wir sagen, das, was Gott geschaffen hat, wo er selber sagt, das habe ich gut geschaffen, wir sagen, es ist nicht gut. Es ist schlecht. Es ist grauenhaft. Ja, deswegen ist Undankbarkeit ein Ding. Und deswegen, was machen wir mit dieser Undankbarkeit in uns? Die ich zumindest in mir trage, vielleicht du auch. Was machen wir damit? Wir können sagen, ich arbeite mal ein bisschen da dran. Ich sollte ein bisschen zufriedener und ein bisschen dankbarer sein, allein wegen mir selber. Ich möchte dir was anderes vorschlagen, was anderes sagen. Ich möchte dir sagen, komm zu Gott. Komm zu Gott mit der Dankbarkeit in dir, der Zufriedenheit in dir. Und komm auch zu Gott mit dieser Unzufriedenheit und Undankbarkeit. Komm zu Gott damit. Kain, der läuft ständig vor Gott weg. Gott geht ihm ständig hinterher und der Kain macht wieder die Biege. Und in der ganzen Bibel geht es darum, dass Gott uns hinterhergeht. Dass er sucht, was verloren gegangen ist. Dass er uns sucht, wo wir verloren gegangen sind. Uns hinterhergeht, uns anstößt. Uns zurückgewinnen möchte. Gott ruft dich und mich zu sich, dass er uns vergeben und dass er uns heilen kann. Das ist sein Ruf. Das ist seine Einladung. Der Kain, der bekam damals von Gott so ein Zeichen, dass er trotz allem, was da war, unter Gottes Schutz steht. Vielleicht war es so ein Zeichen auf der Stirn, so stellen sich das manche vor. Wir wissen es nicht genau. Wir haben auch ein Zeichen von Gott bekommen, dass wir mit unserer Undankbarkeit zu ihm kommen dürfen. Es ist nicht auf unserer Stirn. Es ist nicht irgendwo auf uns. Dieses Zeichen ist auf Gott selber. Auf Jesus. Es sind die Hände, die durchbohrten Hände und Füße von Jesus. Die sind das Zeichen für uns, dass wir zu Gott kommen dürfen und dass wir Vergebung und Heilung finden werden für uns. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Die für die heißen Sünden wie die für die kalten Sünden. Er hat das getragen. Und er ist auferstanden, um uns neues Leben zu geben. Leben im Vertrauen auf Gottes Güte und Großzügigkeit. Nicht in der Distanz zu ihm, in der engen Verbindung, jetzt und in diesem Leben und in Ewigkeit. Und das ist, wozu Gott dich einlädt. Als der Schöpfer, der Großzügige, und als der Erlöser. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, dass du ganz persönlich, ja, jeder hat persönlich für sich in den Spiegel schauen können, du weißt es, wie es aussieht bei dir, dass du persönlich damit Gott reden kannst, wenn du möchtest. Ich lade dich ein, das zu tun. Ich gebe dir einen Moment Stille, wo du ganz persönlich mit Gott reden kannst, weil das genau wünscht er sich, dass wir mit ihm reden, dass wir nicht weglaufen. Und wenn du noch vielleicht weißt du genau, was du sagen musst und was du besprechen musst. Ich mache dir noch einen Vorschlag, was du ihm sagen könntest, wenn du möchtest. Bist ganz frei, was du sagst. Du könntest Gott erstmal danken für das viele Gute. Du könntest ihm ganz ausdrücklich, so wie die Leute vorhin Danke sagen, für das, dass alles von ihm kommt. Du kannst ihm auch deine Unzufriedenheit bringen. Und es auch bekennen als Schuld, wenn du das so siehst. Dass du Jesus dankst dafür, dass er dafür gestorben ist. Dass er dein Leben neu machen und heilen möchte. Und du kannst Gottes Geist bitten, dass er in dein Leben kommt. Dass er dir Augen gibt, die das Gute sehen. Dass er ein Herz und einen Mund gibt, der tatsächlich jubeln kann über das Gute. Und Hände, die das teilen mit anderen. Ich gebe dir einen Moment Zeit, wo du persönlich mit Gott reden kannst. Lieber Gott, lieber Vater, lieber Jesus Christus, lieber Heiliger Geist, danke, dass du sogar den Kain liebst und ihn schützt und dass du sogar uns liebst, wenn wir so sind wie Kain. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, Vergebung und Heilung finden dürfen bei dir und dass wir dir als Schöpfer und Erlöser zujubeln dürfen für deine Schöpfung und für deine Erlösung. Das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet und zum Segen. Lieber Gott, ich danke dir für die vielen Zeichen deiner Liebe, die wir heute auch gesehen haben auf dem Tisch, in der Natur um uns herum, der Sonne, dem Wind, den Klängen, die da so erklingen und auch den Klängen hier in diesem Gottesdienst, den Worten dieses Gottesdienstes. Ich danke dir dafür und segne uns in diesem Sonntag, in dieser neuen Woche, dass wir ganz viele dieser Zeichen deiner Liebe sehen und sie auch erkennen und darf uns darüber freuen und dir Danke sagen dafür. Danke für deinen guten Segen, den du uns gibst. Gott, der Schöpfer, er hat dich gesegnet und reich beschenkt. Er segne und beschenke dich weiter in der neuen Woche und er behütet dich. Jesus Christus, der für dich gestorben ist, der das größte Zeichen seiner Liebe an seiner Hand, an seinen Füßen trägt. Er segne dich. Er beschenke dich mit seiner Vergebung und seiner Nähe. Und Gott, der Heilige Geist, er leite und begleite dich. Er gebe diese Augen, diese Zeichen zu sehen, den Mund, sich darüber zu danken und es zu teilen mit anderen und die Hände anderen davon abzugeben. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.